Einsatzbereit, der Podcast für eure Geschichten aus der medizinischen Zeitarbeit.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einsatzbereit. Ich bin Frieda und mit mir im Studio ist wie immer Elisa.
Moin zusammen. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid nach den letzten Folgen und uns weiterhin begleitet. Heute nehmen wir uns Zeit für ein Thema, das uns beide sehr bewegt, muss ich ehrlich sagen. Und das uns definitiv alle etwas angeht, vor allen Dingen.
Ja, wir sprechen heute über Rassismus in der medizinischen Zeitarbeit oder in der Medizin generell. Und bevor wir richtig einsteigen, möchten wir an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es in dieser Folge um ein ziemlich gravierendes Thema geht und darum eine Triggerwarnung aussprechen. Falls ihr euch also gerade nicht darauf einlassen möchtet, könnt ihr gerne später wieder einschalten.
Ja, finde ich ganz wichtig, vor allen Dingen, weil wir auch Sprachnachrichten bekommen haben, die wirklich Situationen nochmal sehr klar und deutlich machen.
Genau, Erfahrungsberichte.
Ja, genau. Also daher, passt auf euch auf. Und schaltet sonst zu einem späteren Zeitpunkt ein, wenn ihr euch danach fühlt, würde ich auch sagen. Ne?
Genau.
Rassismus ist ein sehr sensibles Thema und kann aber auch ein belastendes Thema sein. Und trotzdem oder gerade auch deshalb ist es uns wichtig, dass wir offen darüber sprechen und es auch ansprechen. Wir sind überzeugt, nur wenn wir darüber sprechen, können wir eventuell auch dazu beitragen, ein Umdenken anzuregen. Und wir positionieren uns wirklich eindeutig. Rassismus in jeglicher Form ist für uns nicht akzeptabel.
Ja.
Unser Ziel ist es, durch Aufklärung, Dialog und Haltung ein Umfeld zu fördern, das von Respekt, Vielfalt und auch Offenheit geprägt ist. Und da spreche ich für uns beide, das, welches wir auch leben jeden Tag.
Ja. Wir müssen hier aber auch ganz klar sagen, dass du und ich ja aus einer Perspektive der nicht betroffenen Person sprechen.
Absolut, ja.
Wir hören zwar Stimmen von Menschen mit Rassismus-Erfahrungen, dennoch sind wir beide weiße, privilegierte Frauen in Deutschland. Ich bin hier aber auch ganz klar deiner Meinung, denn nur weil wir Rassismus nicht am eigenen Leib erleben, heißt das nicht, dass er deshalb nicht da ist und man nicht auch Teil des Problems oder des Systems ist, das Mechanismen für Rassismus eben aufrecht erhält. Also, worum geht es heute konkret? Wir wollen uns anhören, wie tief das gesellschaftliche Konstrukt oder auch Thema Rassismus auch in unserem Gesundheitssystem verwurzelt ist und damit eben auch in eurem Arbeitsalltag, also dem unserer medizinischen Fachkräfte, und zwar nicht aus der Sicht von PatientInnen, sondern aus der Sicht der Fachkräfte. Ich habe nämlich bei der Recherche das Gefühl bekommen, dass diese Sicht nicht allzu oft betrachtet wird.
Das wird oft vergessen, ne?
Da hatte ich zumindest das Gefühl.
Ja, habe ich auch das Gefühl. Also auch wenn man in den Dialog geht tatsächlich. Genau, also richtig, worum geht's heute? Wie fühlt es sich an, wenn man im medizinischen Beruf Rassismus erfährt? Wie viel hält man doch noch still aus? Und wo ist irgendwann auch die Grenze? Und was hilft im Umgang damit, wenn man sich schützen oder aber auch wehren möchte im Alltag?
Wir diskutieren also, wie, wo, wann Fachkräfte, aber auch Personen diese spezifische Form der Diskriminierung erfahren und erleben und wie sich das auf sie und ihre berufliche Entwicklung auswirkt. Und hören uns dafür auch direkt zwei Nachrichten bzw. Erfahrungsberichte unserer Fachkräfte an. Beide sind People of Color, beide haben eine Migrationsgeschichte und beide haben diverse rassistische Situationen erlebt. Ich denke, dass hier aber auch nochmal kurz sehr wichtig ist zu erwähnen, dass es sich dabei nicht immer nur um Personen mit direkter Migrationsgeschichte handelt, sondern ebenso um Menschen, die beispielsweise hier in Deutschland geboren sind, aber durch zum Beispiel ihr Äußeres rassistisch markiert sind und darum eben rassistische Diskriminierung erfahren. Hören wir doch mal in die Nachrichten rein.
Hallo, ich heiße Chinmay. Es geht um den Erfahrungsbericht Rassismus im Krankenhaus. Vor etwa einem Monat hatte ich eine Erfahrung, die mich tief getroffen hat. Nicht nur als Arzt, sondern auch als Mensch. Nach einer staatlichen Feier wurde ein Patient in Notaufnahme durch Rettungssanitäter im alkoholisierten Zustand gebracht. Klagte er über Thoraxschmerzen, Herzrasen. Noch bevor ich ihn überhaupt begrüßen konnte, machte er lautstark klar, dass er ausschließlich nur von einem deutschen Arzt behandelt werden will. Ich als ausländischer Arzt oder Kollege wurde sofort abgelehnt. Immer wieder musste ich mir seine rassistischen Äußerungen anhören. Er nannte mich unterqualifiziert, fragte mich, warum ich überhaupt in Deutschland sei. und sagte wörtlich, Deutschland ist für Deutsche, Ausländer haben hier nichts zu suchen. Ich verstehe seine Emotionen nicht. Ich versuchte, ruhig zu bleiben. Trotz wiederholter Versuche, ihn medizinisch zu betreuen, lehnte er jede Behandlung meinerseits ab, obwohl er einer akuten Herzrhythmusstörung litt und Behandlungsbedarf hätte. Auch Kolleginnen aus dem Flieger oder aus dem Rettungsdienst versuchten ihm klarzumachen, dass er Bedarf hätte. Aber das war auch frustrierend geblieben. Nach etwas eine halbe Stunde verließ er das Krankenhaus eigenständig, laut schimpfend, voller Beleidigungen. Diese Situation hat mich nachhaltig beschäftigt, nicht nur wegen der persönlichen Angriffe, sondern auch als Mensch und als Arzt in diesem System, einem Patienten zu helfen. Unabhängig von Herkunft, Sprache, Hautfarbe wollen wir als erster Patient helfen. Aber diese rassistische Rede zerstört diese Verbindung zwischen Arzt und Patient.
Also, Parfait ist mein Name. Ich bin schon lange bei Doktori und als Pflegekraft in diesem Beruf habe ich viel erlebt. Gab so viele schöne Momente auch als Ausländer, aber gab auch so schlimme Situationen, wo ich mich gedacht habe, warum soll das sein? Ich habe drei verschiedene Möglichkeiten, dass ich euch erzählen kann. Das erste, warum arbeite ich in OP? Das war während meiner Ausbildung. Wissen Sie, wenn man als Krankenpfleger arbeitet, in der Ausbildung muss man 6 Wochen in der häuslichen Krankenpflege arbeiten. Und mein erster Einsatz mit einer Schwester im Auto. Ich wollte irgendwie reingehen bei einer Patientin, einer Familie. Die haben mich total abgelehnt. Die haben gesagt, ich soll nicht bei ihrem Haus reingehen. Ich bin im Auto geblieben und ich war so traurig, dass die Schwester mich direkt nach Hause geschickt hat. Und das war mein schlimmer Moment, was ich erlebt habe als Krankenpfleger erste Mal. Und danach habe ich mit den Kollegen gesprochen und dann bin ich in OP gelandet. In OP ist gut, weil ich habe keine Kontakt mit den Patienten. Die Patienten kommen schon angeschlafen rein und wird operieren und wieder raus. Aber zweite Ebene war auch mit der Ärzte. Mit der Ärzte, erst einmal als OP-Pfleger am Tisch, haben die mal irgendwie Zweifel gehabt. Kann er nicht und sowas alles. Und manche Operateur wollte eigene Leute haben und ich stand so. Aber jetzt habe ich gesagt, okay, als Springer kann ich auch arbeiten, ist ja nicht so schlimm. Und ein Tag, das war in Frankfurt, ich sage nicht wo, dass ein Professor wollte eigentlich eine Operation machen. Das war, alle Schwestern waren krank. Wir waren nur als Leihpfleger da und ich konnte diese OP machen. Und ich stand am Tisch und hatte mich vor alle Leute gefragt, ob ich schon mal gemacht habe. Ich habe gesagt, wir können versuchen zu machen, wenn ich nicht kann. Ich kann trotzdem noch abtreten. Und der hat gesagt, okay, wir machen das zusammen. Und wir haben diese OP 4 Stunden lang gemacht. Und danach hat sie sich bei mir entschuldigt in dem Umkleide. Der kennt mich nicht. Und ich weiß nicht, ob ich diese OP kann. Das war auch ein zweites Erlebnis, wo ich als Ausländer mich auch als Laie habe ich mich gedacht, warum mache ich das? Und am dritten Punkt war die Schwester, die zusammen schon arbeiten und kommen neue Leihpfleger und auch Ausländer aus Afrika. Die haben mich überhaupt nicht wahrgenommen, ob ich das kann. Und ja, gab immer einen Moment, wo die haben gesagt, der muss mal am Tisch mit Absprache von OP-Koordinator, haben die gesagt, der Parfait, der kann das. Sein Profil zeigt schon, dass der viel OPs gemacht hat. Und nachdem der OP-Koordinator zu mich durchgesetzt hat, stand ich am Tisch. Ich habe diese OP gemacht und dann später nach haben sie sich wieder entschuldigt, tut mir leid und so alles. Das ist die Moment, wo kann ich sagen, das ist nicht so gut als Farbiger oder als Ausländer, als Pflegekraft zu arbeiten. Muss man viel Geduld haben. und muss man akzeptieren, wie man ist. Ne? Wenn einer mich will, wie ich bin, okay. Wenn der nicht will, dann gehe ich woanders. Und ich kann auch sagen, es gab auch Krankenhäuser, wo die gefreut haben, mich zu sehen. Die haben wieder angerufen, die haben mich weitergebucht und so alles. Menschen sind einfach so, muss man akzeptieren. Okay, danke schön.
Vielen Dank dafür, dass ihr eure Erlebnisse mit uns geteilt habt. Denn eure Beiträge helfen uns allen dabei, besser zu verstehen, worum es eigentlich geht. Ne? In diesem Fall vor allem dem auch, wie wir gemeinsam ein stärkeres und respektvolleres Arbeitsumfeld schaffen können.
Ja.
Die beiden Nachrichten haben mir viel persönlich viel gezeigt.
Mhm.
Auch die bewusste Entscheidung zu treffen, ich gehe aus dem Patientenkontakt einfach auch raus, gehe in den OP, um diese Situation einfach auch nicht, diesen Situation nicht zu begegnen, sage ich jetzt einfach mal.
Ja.
Also komplett auch davon zu distanzieren und aber auch so ein Stück weit ja, sich mit den Situationen, die die beiden ja auch betroffen haben, so ein Stück weit abzufinden.
Ja, so eine förmlich so eine Resignation.
Ja, total. Also, ja, so sind Menschen halt. Oder da muss ich jetzt halt einfach mit um.
Ja, da waren schon viele emotionale Ebenen in den Nachrichten.
Ja, wirklich.
Wir können das natürlich nicht nachempfinden, aber es macht mich ehrlich gesagt manchmal auch einfach sauer.
Absolut, ja.
Dass Menschen denken, dass es wirklich in Ordnung ist, sich aufgrund von, weiß ich nicht, Strukturen, in denen wir aufgewachsen sind oder einer weißen Norm anderen Menschen gegenüber so zu verhalten.
Ja, es ist für uns, glaube ich, so unfassbar fern, möchte ich jetzt einfach mal sagen. Jedoch, ja, man kriegt es ja doch immer wieder mit.
Bevor wir den Erfahrungen unserer Fachkräfte den vollen Raum geben, sprechen wir doch am Anfang einmal über ein paar Grundlagen, damit wir ein ähnliches Verständnis der Sache an sich bekommen. Was verstehst du unter dem Begriff Rassismus im Kontext unserer Arbeit im Gesundheitswesen?
Also für mich bedeutet Rassismus, Menschen werden anders und vor allen Dingen gerade auch schlechter behandelt.
Ja.
Nur weil ihnen bestimmte Merkmale zugeschrieben werden. Merkmale, die mit Herkunft, Kultur oder auch Aussehen zu tun haben. Es geht dabei gar nicht um Unterschiede an sich, sondern eher um die Bewertung dieser Unterschiede.
Mhm.
Und das schafft eine Hierarchie, ne? Eine, in der manche mehr wert sind als andere. Und genau das ist das Problem. Und
ja.
Da schwillt mir direkt der Kamm.
Ja, ja. Da hast du einfach vollkommen recht. Lass uns hier aber noch einen Schritt weitergehen. Rassismus ist nicht nur, wenn eine einzelne Person eine andere rassistisch diskriminiert, sondern für mich vor allem auch als ein komplexes gesellschaftliches Phänomen zu verstehen, das sich eben auch im Berufsleben zeigt. Sowas wie subtilere, oft unterschwellige Vorurteile und Benachteiligungen, das haben wir ja auch gehört. Ja. Zum Beispiel, wenn Fachkompetenzen allein aufgrund der Herkunft oder des Aussehens in Frage gestellt werden.
Das ist so unfassbar.
Dabei sprechen wir auch von Alltagsrassismus, der sich in unbewussten Handlungen und Sprache einfach manifestiert, strukturell also. Das schließt die Gesamtgesellschaft mit ein. Wir beziehen uns hier auch auf Definitionen, wie sie beispielsweise von der Bundeszentrale für politische Bildung oder in einschlägigen Studien zu finden sind.
Alltagsrassismus ist da auch ein wichtiges Stichwort, wie ich finde.
Mhm.
Sicherlich hat die ein oder andere den Begriff auch schon gehört oder kennt ihn, aber ich finde, es lohnt sich trotzdem nochmal da ganz genau hinzuschauen. Denn viele unterschätzen, wie tief solche alltäglichen Erfahrungen auch wirken können. Gerade weil sie so oft übersehen oder verharmlost werden. Und deswegen würde ich gerne noch mal kurz erklären, was genau eigentlich wirklich damit gemeint
ja,
ist.
Ja, sehr gute Idee.
Alltagsrassismus ist in dem Sinne Rassismus, der im ganz normalen täglichen Leben passiert.
Mhm.
Oft ohne, dass es die Person, die ihn äußert, überhaupt wirklich bemerkt oder es überhaupt auch so meint. Mal eben so lapidar nebenher gesagt. Und genau das macht ihn eigentlich so gefährlich.
Ja.
Ne? Ich habe hier mal ein paar Beispiele mitgebracht, wie zum Beispiel, wenn Patientinnen über die da oder die Ausländer, die mit dem Kopftuch reden, obwohl Pflegekräfte und ÄrztInnen ganz klar und offensichtlich Teil des Teams sind, Vollprofis sind, top ausgebildet.
Ja.
Aber es wird dann, ja, die da gesagt. Wenn Kolleginnen oder Vorgesetzte automatisch annehmen, dass jemand mit Migrationsgeschichte kein gutes Deutsch spricht, ohne je ein Wort mit der Person gesprochen zu haben. Oder dann auch zu kommentieren, oh, sie sprechen aber sehr gutes Deutsch. Auch schon
erlebt. Ja, passiert sehr häufig, ne?
Ja, mitbekommen quasi. Oder wenn Menschen mit ausländisch klingenden Namen ausschließlich einfache Aufgaben übernehmen sollen oder überhaupt erstmal runterdegradiert werden und erstmal darauf angenommen wird, können das ja gar nicht. Wie eben in der Sprachnachricht ja auch schön dargestellt. Sollte er es gar nicht mit in OP oder die gewissen OPs XY mit begleiten. Und ja, diese Dinge passieren halt jeden Tag. Sie passieren leise, aber sie verletzen unfassbar und sie wirken. Und zwar jeden Tag, das muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, ich muss ehrlicherweise gestehen, dass ich an diesen Moment in meinem Leben auch erst vor einigen Jahren gekommen bin, mich intensiver damit auseinanderzusetzen und diese Mechanismen, eben diese strukturelle Ebene zu verstehen. Und das war schwierig, das nachzuvollziehen, das zu durchdenken, weil ich auch erst gar nicht differenzieren konnte, dass nur weil ich es nicht so meine, es aber trotzdem rassistisch ist.
Ja, ja. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr müsst euch ständig erklären. Immer wieder beweisen, dass ihr dazugehört, dass es gerechtfertigt ist, dass ihr hier seid, genau an der Stelle, beispielsweise jetzt im beruflichen Alltag, dass ihr gut seid in dem, was ihr tut, noch bevor überhaupt jemand hinschaut. Und das ist nur der Alltag, von direkten Beschimpfungen oder Angriffen ganz zu schweigen, mal ganz ehrlich. Wie zermürbend das auf Dauer ist, das kann man sich kaum vorstellen, wenn man es nicht selbst erlebt hat, beziehungsweise erleben musste und es jeden Tag ertragen muss.
Und jetzt packen wir auf diesen Druck noch eine weitere Prämisse obendrauf, nämlich, dass du trotz dessen dazu verpflichtet bist oder dich auch fühlst, wie wir vorhin ja auch schon hören konnten, also dass du verpflichtet bist, Personen, die dir auf eine solche oder auch offen rassistische Weise begegnen, nach bestem Wissen und Gewissen zu versorgen, weil du eben gesetzliche Verpflichtungen hast, unabhängig vom Verhalten der PatientInnen, neben einer ethischen Verpflichtung wie dem sogenannten hippokratischen Eid zum Beispiel.
Ja, rein rechtlich ist es so, in einem akuten Notfall darf ich die Hilfeleistung nicht einfach verweigern.
Ja.
Ne? Selbst dann nicht, wenn mir die betroffene Person rassistisch begegnet ist. Das wäre sonst unterlassene Hilfeleistung und das ist strafbar nach dem Strafgesetzbuch. Den Paragraphen möchte ich euch gerne ersparen, aber das kennen wir auch aus der ersten Hilfe. Jeder von uns ist ja dazu auch verpflichtet, erste Hilfe zu leisten.
Ja.
Das gilt natürlich nur so lange, die Situation für mich zumutbar ist. Wenn ich mich selbst in Gefahr bringe, zum Beispiel durch körperliche Übergriffe, dann darf ich Hilfe verweigern. Das ist allerdings die Ausnahme und nicht die Regel.
Aber jetzt mal ehrlich, auf dem Papier ist das zwar klar, aber in der Realität, du wirst beleidigt, vielleicht sogar entmenschlicht und sollst gleichzeitig professionell bleiben, finde ich eine nicht so einfache Aufgabe. Ich meine, was für ein toxisches Arbeitsumfeld. Das kann gefühlt doch fast nur dazu führen, dass man innerlich abstumpft. Oder, wie du eben schon erwähnt hast, einem im dümmsten Fall zum Beispiel eben auch noch die Karriere zu erschweren. Medizinische Fachkraft zu sein, heißt ja nicht nur, eine Funktion zu erfüllen. Pflicht ja, aber auch das Recht auf Würde und Schutz, so wie es eben jedem Menschen zusteht.
Absolut, absolut. Ein bisschen anders sieht es aber aus, wenn es nicht nur um akute Notfälle geht, ne? Sondern um geplante Behandlungen. Da ist es so, Ärztinnen und Ärzte dürfen Patientinnen auch grundsätzlich ablehnen, solange kein medizinischer Notfall vorliegt und die Ablehnung nicht aus diskriminierenden Gründen erfolgt. Heißt konkret, wenn PatientInnen sich wiederholt rassistisch oder sogar gewalttätig verhalten, darf die Behandlung beendet oder abgelehnt werden. Wichtig ist dabei, dass die Sorgfaltspflicht gewahrt bleibt. Also zum Beispiel eine Übergabe an eine andere Praxis oder eine andere Einrichtung organisiert wird. Und gerade im medizinischen Team ist es wichtig, dass es für solche Situationen klare Strukturen gibt. Wie gehen wir mit rassistischen oder diskriminierenden Äußerungen um? Was tun wir, wenn PatientInnen Grenzen überschreiten? Wie ist das Standing der Klinik? Wie ist das Standing im Team? Stehen wir hintereinander? Haben wir den gleichen Blick da drauf?
Ja.
Ne? Hier helfen ganz klar das ist auch im Thema Gewaltprävention auch ein großer Part und ganze Konzepte auch zu erstellen. Das ist auch eine große Empfehlung hierzu aus Arbeitsschutzsicht. Nicht nur Empfehlung, sondern auch eine Pflicht jedes Arbeitgebers oder Unternehmens. Und da helfen natürlich Deeskalationstrainings dazu. Nicht nur in der körperlichen Auseinandersetzung, sondern auch verbal. Wie kann ich sowas schon mal deeskalieren und dagegen stehen? Gezielte Schulungen zum Umgang mit Diskriminierung. Sensibilisierung, Aufklärung, aber auch kollegiale Unterstützung, wenn es nötig ist und dementsprechend im weiteren Verlauf auch rechtliche Schritte einleiten. Und da braucht es ein Commitment im Team, in der Klinik, im Unternehmen. Kurz gesagt, also Rassismus darf kein Randthema sein. Punkt.
Aus. Ende.
Ja. Es gehört als fester Teil in jedes Konzept, das sich mit Gewalt und Diskriminierung und sicherem Arbeiten beschäftigt, wie ich gerade schon angerissen hatte. Nicht nur, wenn es akut wird, sondern dauerhaft sichtbar und ernst gemeint.
Ja, es gibt da auch wirklich tolle, positive Beispiele, wie zum Beispiel gerade Kliniken mit dem Thema umgehen können. Mir fällt da aus einem der Vorgespräche zu dieser Folge das Projekt der Charité ein, Empowerment für Diversität.
Ja.
Die arbeiten gemeinsam mit 7 Partnerkliniken bundesweit daran, Diskriminierung im Umgang zwischen Personal und PatientInnen sowie im Team zu reduzieren. Wir können die Website ja mal in die Shownotes verlinken. Das ist ein wirklich gutes Beispiel dafür, wie Wirkmächtigkeit entstehen kann. Ganz kurzer Abstecher, denn da fällt mir gerade noch ein, dass ich im letzten Jahr selbst an einem Seminar der LADS, also Landesstelle für Gleichbehandlung gegen Diskriminierung zum Thema Rassismus und Sprache teilgenommen habe. Das richtete sich allerdings nicht spezifisch an medizinische Fachkräfte, sondern einfach an jede Person, die Interesse hatte. Aber es ist kostenfrei und war wirklich sehr spannend und extrem hilfreich und eine Möglichkeit zu Schulung und Sensibilisierung. Also wer in Berlin lebt, kann sich bei Interesse auf der Seite der LADS informieren. Wir packen euch auch den Link in die Shownotes. Die bieten auch Kurse zu anderen wichtigen Themen an. Dieses Jahr habe ich mich dort für ein Seminar zum Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz angemeldet. Vielleicht bieten auch andere Städte solche Angebote. Falls ihr darüber was wisst, teilt doch gern in den Kommentaren.
Das ist echt eine tolle Sache, dass das hier in Berlin so auch gefördert wird und subventioniert wird vor allen Dingen.
Ja, deswegen sage ich es auch, weil ich es gut finde. Aber wieder zurück zum Eigentlichen, also Schulungen zum Beispiel im Bereich transkulturelle Pflege oder spezifische Webinare können dabei helfen, besser auf konfliktgeladene Situationen zu reagieren. Das hast du eben schon erwähnt. Zudem gibt es diverse Beratungsstellen, die rechtliche und psychologische Unterstützung anbieten, wie zum Beispiel die Antidiskriminierungsstelle des Bundes oder die Handlungshilfe gegen Rassismus von Verdi.
Ja, also viele Möglichkeiten.
Ja.
Sich da ein bisschen aufzuschlauen.
Ja, sicherlich noch sehr viel mehr.
Absolut, ja. Ich glaube, was immer noch oft übersehen wird, Betroffene fühlen sich mit solchen Erfahrungen viel zu oft alleine.
Ja, das glaube ich auch.
Ne? Weil sie das Gefühl haben, dass ihre Erlebnisse nicht ernst genommen werden, weder von ArbeitgeberInnen noch von KollegInnen. Und gerade deshalb kommt es auf die anderen an. Auf die, die nicht direkt betroffen sind. Wir irgendwo auch ein Stück weit, ne, darüber zu sprechen. Sich vor allen Dingen auch, und da kommen wir wieder auf das Thema Schulung, Workshop zurück, mal schlau zu machen. Was ist, bedeutet das eigentlich? Was, wie weitreichend kann das auch sein in der Kommunikation, im Umgang, sonstiges? Und sich das auch klar zu machen. Wir können und sollten lernen, solche Situationen zu erkennen und uns dann auch klar zu positionieren. Ein einfaches, das geht so nicht, kann schon viel verändern.
Ja.
Man steht hinter den Personen. Oder Strukturen wie zum Beispiel ein Buddy-System zu etablieren, bei dem man sich gegenseitig unterstützt, gerade nach schwierigen Vorfällen. Rassismus darf da einfach nicht ignoriert werden, auch nicht im Arbeitsalltag, sowie auch im Alltag, wie ich finde. Wir haben auch schon oft bei Doktaria schon Meldungen bekommen, auch die landen oft bei uns Teamwork Safety.
Ja.
Und da ist es ganz mir besonders wichtig, dass wir als Team auch ganz klar stehen und sagen, wir stehen hinter dir, wir sind bei dir, was können wir tun, komm, lass uns drüber sprechen.
Ja.
Was brauchst du jetzt gerade? Aber auch so weit zu gehen, wir holen dich da jetzt aus diesem Einsatz raus sofort, wenn du das möchtest.
Ja, es sollte am besten nie der Eindruck entstehen, dass rassistisches Verhalten hinnehmbar ist. Es muss Raum geben für Schutz und Solidarität und klare Grenzen gegenüber diskriminierendem Verhalten. Also wenn ihr Rassismus erlebt, ist es auch nicht eure Pflicht, pädagogisch zu erklären oder zu verzeihen. Ihr dürft Grenzen setzen. Wenn ihr euch dazu in der Lage seht, also den Personen zum Beispiel spiegeln, dass ihr Verhalten gerade ganz und gar nicht in Ordnung ist und dass man hier professionell miteinander arbeiten möchte. Und ihr dürft euch Unterstützung holen, sozusagen Verbündete, also KollegInnen einbeziehen, um in der Situation nicht allein zu sein.
Und zu bleiben. Absolut. Am Ende geht es genau darum, dass wir alle, egal ob betroffen oder nicht, gemeinsam daran arbeiten, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem sich jeder und jede sicher und respektiert fühlt. Und ja, es gibt natürlich dafür einen rechtlichen Rahmen, das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Aber Gesetze allein reichen hier nicht aus. Das zeigt uns die Erfahrung, sage ich jetzt mal. Es braucht Haltung. ArbeitgeberInnen, die das ernst nehmen und auch wirklich leben, sind da essentiell meiner Meinung nach. Und nicht nur einmal im Jahr darüber sprechen und ein bisschen Werbung machen.
Und jetzt?
Mini-Mad-Note.
Der medizinische Snack of the Day.
Mini-Mad-Note.
Normalerweise nutzen wir an dieser Stelle den Raum, um über irgendeinen interessanten Fakt, der mehr oder minder mit Medizin zu tun hat, zu berichten.
Ja, allerdings.
Diesmal möchten wir diesen Zeitpunkt aber für ein ganz besonderes Statement nutzen. Zur Vorbereitung auf die Folge hatten wir ein unglaublich tolles Gespräch mit zwei VertreterInnen des Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitors.
Ja.
Vielen Dank euch beiden nochmal. Dieses Gespräch haben wir beide als echt bereichernd empfunden.
Es war wirklich unfassbar bereichernd,
ja.
Aufklärend, total nett. Also auch von meiner Seite vielen Dank nochmal.
Das Beste ist allerdings, dass wir für unseren Podcast eine Stimme aus einem aktuellen Forschungsprojekt gewinnen konnten, in dem es exakt um das Thema geht, über das wir eben heute gesprochen haben. nämlich die rassistische Erfahrung, die ihr als Fachkräfte macht. Und ich finde, dass diese Nachricht einfach auch noch einmal alles widerspiegelt, für das wir uns heute Zeit genommen haben, um darüber zu sprechen. Hören wir rein.
Wir führen aktuell am Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung im Rahmen des Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitors eine Studie zum Thema Rassismus gegenüber angeworbenen Pflegefachpersonen durch. Dabei wollten wir erheben, welche Rassismuserfahrungen angeworbene Pflegefachpersonen in Beschäftigungsverhältnissen im Team und mit PatientInnen im Krankenhaus machen und welche Folgen diese Erfahrungen für die Pflegenden haben. Wir haben dazu qualitative Interviews mit den angeworbenen Pflegenden durchgeführt und in Tagebüchern haben diese zudem ihre Erfahrungen im Arbeitsalltag Krankenhaus festgehalten und auch diese Eindrücke sind ebenfalls in die Studie eingeflossen. Wir sehen anhand der erhobenen Daten, dass die interviewten Pflegenden umfassende rassistische Diskriminierung erleben, sowohl innerhalb des Teams als auch von Seiten PatientInnen. Zudem erleben sie häufig, dass ihnen Kompetenzen abgesprochen werden, beispielsweise im Bereich Zuteilung von Aufgaben. Diese Kompetenzabsprache ist oft vermittelt durch Sprachbarrieren, dass beispielsweise manche medizinische Fachbegriffe auf Deutsch noch nicht ganz sitzen, wird oft gleichgesetzt mit mangelnder Qualifikation. Die InterviewpartnerInnen schilderten uns, dass ständige Mikroaggressionen ihren Alltag im Krankenhaus prägen, also beispielsweise das Bloßstellen, das lächerlich gemacht werden, ignoriert werden und ähnliches. Es wurde uns aber auch von unfairer Behandlung durch Vorgesetzte berichtet, sowie von Krankenhäusern und Vermittlungsagenturen aufgesetzte sogenannte Knebelverträge, die die angeworbenen KrankenpflegerInnen an den jeweiligen Arbeitsplatz binden sollen und bestehende Abhängigkeiten verstärken. Wenn sich eine angeworbene Pflegefachperson dann sehr unwohl bei ihrem aktuellen Arbeitsplatz fühlt, durch die beschriebene Diskriminierung, wird es für sie aufgrund von Visa-Abhängigkeiten sowie des laufenden Anerkennungsprozesses extrem schwer bis nahezu unmöglich, den Arbeitgeber zu wechseln. Die rassistischen Erfahrungen, von denen uns die angeworbenen Pflegenden berichtet haben, führen bei diesen zu massiven gesundheitlichen Folgen, wie beispielsweise die Verschlechterung der mentalen und physischen Gesundheit, Schlafstörungen, Depressionen, Haarausfall. Aber auch oft zu einer Mehrfachbelastung, weil aus Angst noch mehr Arbeit übernommen wird, um sich im bestehenden Team zu etablieren. In letzter Konsequenz führt diese rassistische Diskriminierung zum Abbruch des Arbeitsverhältnisses sowie zu einer nachhaltigen Beeinträchtigung der Qualität der Pflege in Deutschland.
Vielen Dank für das Teilen eurer Ergebnisse und vor allen Dingen die ganzen Infos und auch schon mal eine richtig gute Zusammenfassung von unserer heutigen Folge, würde ich mal sagen.
Ja.
Da das Projekt noch läuft und wir sozusagen einen ganz exklusiven Einblick schon mal gekriegt haben.
Sneak Peek.
Mega. War das nämlich gar nicht so einfach und musste sehr streng abgestimmt werden an den öffentlichen Stellen auch.
Ja.
Aber für euch haben wir es möglich gemacht und da freuen wir uns natürlich sehr. Diese Studie wird übrigens voraussichtlich gegen Ende dieses Jahres veröffentlicht. Also bleibt dran, informiert euch immer mal wieder über News.
Leider war es das auch schon wieder für heute. Ich finde ehrlich gesagt, dass die Nachricht der Kollegin nochmal alles Wichtige im Überblick zusammengefasst hat. Also noch ein Statement zum Ende.
Klar. Spreche jetzt hier auch für uns beide nochmal.
Ja.
Rassismus hat bei uns keinen Platz. Ende.
Punkt.
Punkt. Ende. Aus. Und das ist keine Einzelaufgabe, sondern etwas, das wir nur gemeinsam schaffen. Egal, ob direkt betroffen oder nicht, wir alle tragen Verantwortung dafür, dass Diskriminierung und Ausgrenzung keinen Raum bekommen. Wenn ihr euch weiter informieren wollt, in den Shownotes haben wir wie immer ganz viele wichtige Informationen, Quellen, Hinweise für euch verlinkt. Also geht da gerne mal rein, schaut rein, informiert euch, um beim nächsten Mal doch vielleicht noch sensibler und aufgeklärter zu sein.
Ja.
Rund um das Thema.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, ihr sie informativ gefunden habt, abonniert uns gerne auf Spotify oder Apple Podcasts und teilt vor allem eure Gedanken und Erfahrungen mit uns. Schickt uns eine Sprachnachricht per E-Mail an podcast@doctari.de oder neuerdings auch per WhatsApp. Die Nummer findet ihr auch in den Shownotes. Und wir sind wie immer gespannt auf eure Beiträge.
Und wenn ihr noch mehr spannende Einblicke in den Klinikalltag bekommen möchtet, hört doch mal, wie immer, in unseren zweiten Podcast oder Erstpodcast eigentlich, möchte ich sagen, stationäre Aufnahme rein. Ich möchte mich hier zum Schluss oder wir möchten uns nochmal wirklich herzlich für die Sprachnachrichten bedanken, die wir heute erhalten haben.
Ja.
Die Eindrücke, die Ehrlichkeit, die Offenheit und auch den Mut.
Den Mut, ja.
Mhm. Vielen, vielen Dank.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Passt gut auf euch auf und bleibt stark gegen jede Form von Rassismus.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.